Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Der Themenkönig der Woche ist sicherlich der Juso-Chef Kevin Kühnert mit seinen Kapitalismusthesen. Im Interview mit der Zeit hatte Kühnert seine Vorstellungen über einen demokratischen Sozialismus skizziert. Teil davon war die Kollektivierung von Automobilunternehmen wie BMW oder die Anregung, niemand solle mehr als eine selbstgenutzte Immobilie haben. Darüber habe ich mit dem Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe gesprochen und ihn zunächst gefragt nach den ideengeschichtlichen Vorbildern. Was spricht da aus Kevin Kühnert, der alte Marx?
Ja, man könnte schon sagen, dass Kühnert sich da in eine bestimmte Reihe von Eigentumsfeindschaft stellt, die deutlich älter ist als der Marxismus, aber mit Karl Marx sicher den deutlichsten programmatischen Ausdruck gefunden hat. Also insofern ist da eine ältere ideengeschichtliche Tradition durchaus vorhanden, ja.
Sie haben gesagt, Eigentumsfeindschaft beim Wohnen etwa, wenn man da ganz radikal fragt, warum gehört dem einen das Dach über dem Kopf des anderen oder nochmal BMW, warum verdienen einige wenige daran, dass sehr viele andere gute Autos bauen? Ist das nicht mal an der Zeit, solche Fragen zu stellen?
Naja, das wäre dann richtig, wenn die Verhältnisse so wären, wie Herr Kühnert unterstellt, dass sie sind. Aber wenn Sie sich die Eigentümerstruktur der deutschen großen Unternehmen anschauen, dann finden Sie dort relativ wenige große Eigentümer. Die Masse der Unternehmen ist im Streubesitz. Und ich nehme nicht an, dass Kevin Kühnert die Arbeitnehmer, die ein paar Aktien besitzen, enteignen möchte. Und ich glaube auch nicht, dass er den norwegischen Staatsfonds oder andere ausländische Anleger, die ihre Gelder in deutschen Unternehmen angelegt haben, dass er die enteignen möchte. Insofern ist da die rhetorische Klarheit sehr viel größer als die faktische.
Wenn ich den Wirtschaftshistoriker aber nochmal frage, Kollektivierung, ja. Das ist ja so ein Schlüsselwort im Kühnert-Interview. Kollektivierung, was klassisch heißt, Überführung von Privat in Gemeinschaftseigentum. Denkt da der Wirtschaftshistoriker nur an DDR oder Venezuela oder gibt es da mehr?
Da gibt es definitiv mehr. Er denkt auch an Jugoslawien, er denkt an den gesamten Ostblock natürlich, er denkt an die Sowjetunion und er denkt auch an die Versuche im 19. Jahrhundert durch mehr oder weniger öffentliche Einrichtungen Arbeit zu schaffen, die sich nicht kapitalistischen Regeln unterwerfen. Und keines dieser Experimente hat auf Dauer getragen. Keines dieser Experimente hat die Menschen, die in den Unternehmen beschäftigt waren, besser gestellt, als das in kapitalistischen Unternehmen der Fall gewesen wäre. Und auch keines dieser Experimente hat dazu beigetragen, den gesellschaftlichen Reichtum so zu erhöhen, wie das im Kapitalismus bei all den Problemen, die es ja gar nicht zu bestreiten gibt, gilt, gleichwohl der Fall gewesen ist.
Man kann aber auch an Sparkassen oder Raiffeisenbanken denken, also an genossenschaftliche Einrichtungen.
Natürlich.
Und so ganz erfolglos sind die ja nicht.
Naja, wenn man sich die großen Genossenschaften in Deutschland anschaut, die Baugenossenschaften, die Konsumgenossenschaften, dann sind die meisten von denen in den 1960er, 70er Jahren deshalb vom Markt verschwunden, weil sie eben im Kontext der Expansion mit dem Organisationsmodell Genossenschaften nicht überleben konnten. Das gilt für einige andere nicht, für Rewe nicht und für Edeka, also für Einkaufsgenossenschaften des Einzelhandels. Das gilt auch sicher nicht für bestimmte Formen der Kreditgenossenschaften. Aber die Vorstellung, man könne große Teile der Wirtschaft genossenschaftlich organisieren, ist von der Geschichte selbst jedenfalls nicht positiv beantwortet worden.
Kühnert hat ja, ich denke, mit so einem gewissen Hintersinn ans Ahlener Grundsatzprogramm der CDU verwiesen. Da sprach sich die CDU auch für eine gemeinwirtschaftliche Ordnung aus und dafür Großindustrien teilweise zu verstaatlichen. Ja. Allerdings war das schon 1947. Ja. Trotzdem aber so betrachtet gehören wirtschaftsliberale Unworte wie Vergemeinschaftung ja gar nicht so weit zurück in die entfernte Vergangenheit datiert.
Nein, über das Ahlener Programm könnte man nun sehr, sehr viel sagen. Und das ist entstanden in einer Zeit, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als die CDU sich davon sehr viel versprach, in der Konkurrenz mit der Sozialdemokratie und in seiner Zeit an Rhein und Ruhr noch relativ starken Kommunisten. Ob das wirklich je ernst gemeint war, ist eine andere Frage. Aber das ist völlig richtig. Das Grundgesetz und auch die Debatten der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg präferieren nicht unbedingt eine Art kapitalistische Ordnung. Sie lassen das dem politischen Gesetzgeber offen, in welcher Weise er das gestalten will. Und insofern waren eben zeitweilig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Zerstörung des Zweiten Weltkrieges, auch gemeinwirtschaftliche Lösungen oder genossenschaftliche Lösungen durchaus in der Öffentlichkeit Gegenstand der Diskussion. Die Frage ist halt eben nur immer gewesen, kann das funktionieren und kann das im Vergleich zu den anderen Formen kapitalistischer Wirtschaft dann wirklich funktionieren? Kommen also, wenn ich die bestehenden Verhältnisse ändere, bessere Verhältnisse dabei heraus? Und die historischen Erfahrungen sind da leider eben nicht gut.
Nun ist es aber wahrscheinlich kein Zufall, dass kapitalistische Unbegriffe wie Enteignung von Immobilienkonzernen, darum geht es ja aktuell in einem Referendum in Berlin, dass solche kapitalistischen Schreckensbegriffe im Moment da sind, dass sie zirkulieren. Ein bisschen ist das ja wie bodenbereitend für die umfassendere Kapitalismuskritik von Kühnert. Frage also, wandelt sich da etwas? Und Sie nochmal beim Wort genommen, nur weil etwas früher nicht funktioniert, heißt das ja nicht, dass es nicht künftig funktionieren kann.
Nein, das ist ganz richtig. Und insofern kommt es auch darauf an, dass man die historischen Erfahrungen sehr genau sich anschaut und sich dann überlegt, was man in Zukunft machen kann. Die Geschichte ist keine Art Zwangsjacke, die einen für immer festlegt. Und da fällt dann in der gegenwärtigen Debatte eben auf, dass zumeist die Alternative selbst sehr neblig ist. Man spricht davon, dass der Kapitalismus, so wie er hier besteht, dass er schlechte Folgen haben würde und. Das muss ich nicht wiederholen. Und man unterstellt, es wäre anders, wenn man das nur beseitigen würde. Also durch Enteignung, durch Vergemeinschaftung, durch Kollektivierung andere Strukturen schaffen würde. Aber man sagt nie, wie die denn wirklich funktionieren könnten, was denn anders wäre, ob man auf großindustrielle Automobilproduktion verzichten will, ob man den Rentabilitätsgesichtspunkt aufgeben will, ob man den Strukturwandel bremsen möchte, etc. pp., das sagt man ja nicht. Und man sagt auch nicht, wie man einen Wohnungsbau finanzieren möchte, den im Wesentlichen der Staat trägt. Da gibt es viele Beispiele dafür. Das beste Beispiel ist die Neue Heimat, wo sich genossenschaftliche und staatliche Momente in den 1970er Jahren in einer verheerenden Weise miteinander verbunden haben. Das müsste man dann zumindest bedenken.
Jetzt sind wir aber wieder in der Vergangenheit. Von Ihnen ist frisch ein Kapitalismusbuch erschienen, ja. Titel Das kalte Herz, in dem aber der Leser erfährt, dass Sie den Kapitalismus so kaltherzig gar nicht finden. Aber Sie sagen auch, dass der Kapitalismus eine immerwährende Revolution ist. Gucken wir mal nicht in die Vergangenheit. Haben Sie eine Idee, was sich positiv revolutionieren ließe?
Das ist eine Frage, der ich in dem Buch ja nun bewusst in gewisser Hinsicht aus dem Wege gehe, beziehungsweise sie nicht stelle, weil ich der Auffassung bin, dass Wirtschaftsordnung, die der sozialen Marktwirtschaft oder des westdeutschen europäischen und des europäischen Kapitalismus, dass sie im Großen und Ganzen gut funktioniert und man sie nur pragmatisch anpassen sollte. Aber eine grundstürzende Änderung ist meiner Ansicht nach von der Sache her gar nicht begründbar. Und insofern unterliege ich in dem Buch nicht unbedingt einem Prognosezwang, sondern ich gehe davon aus, dass es darauf ankommt, die bestehende Wirtschaftsordnung pragmatisch weiterzuentwickeln. Und was hier im Moment diskutiert wird, ist ja das, dass man in deren Strukturen eingreifen möchte, dass man andere Entscheidungsprozesse haben möchte, dass man eine andere Form der Kapitalverwendung und ähnlicher Dinge ins Gespräch bringt. Und das, finde ich, ist begründungspflichtig. Ja, meine Auffassung eher eine pragmatische Fortschreibung, durchaus mit Reform und Änderung ist, aber eben keine grundstürzende Änderung vorsieht.
Nun ist es ja so, dass die Macht von Megakonzernen wie Facebook, Google und Amazon ja auch viele Menschen aus der ganz normalen bürgerlichen Mitte ins Grübeln bringt. Hat Kühnert nicht doch recht, wenn er von 25 Jahren neoliberaler Beschallung redet, die jetzt allmählich enden muss und das Pendel in die andere Richtung schlagen lässt? Man muss ja sehen, nach einer Allensbach-Umfrage für die FAZ zweifelt mittlerweile die Hälfte der Deutschen an der sozialen Marktwirtschaft, also an der sozial eingehegten Form des Kapitalismus. Sie haben gesagt, Sie hätten keinem Prognosezwang unterlegen als Wissenschaftler. Das tut die Politik auch nicht, aber sie unterliegt doch so etwas wie einem Gestaltungszwang. Nochmal zu Kühnert, hat er nicht recht, wenn er Gestaltung, politische Gestaltung jetzt einfordert?
Ja, das jetzt verharmlosen Sie ihn ja dahin, dass er etwas äußert, wie das alle Politiker tun, nämlich zu sagen, wir müssen in der Zukunft irgendetwas anders machen. Wenn man Kevin Kühnert ernst nimmt, und das ist man ist vielleicht nicht ganz so leicht, aber wenn man ihn ernst nimmt, dann möchte er ja die Wirtschaftsordnung in ihren Entscheidungsstrukturen umstellen. Und er äußert sich auf der einen Seite insofern, als er sagt, na ja gut, das bisherige ist nicht in Ordnung. Er sagt aber nicht, was er neu machen möchte. Und das ist ja das große Problem, dem im Moment aus dem Weg gegangen wird, wenn von neoliberaler Beschallung oder anderen Dingen gesprochen wird. Mal dahingestellt, ob sie richtig sind oder nicht. Es wird nie klar deutlich gesagt, was denn nun wirklich anders werden soll. Ob wir die Banken verstaatlichen sollen, wer dann den Zins bestimmt, ob wir die großen Unternehmen auflösen sollen oder ob wir die großen Unternehmen in einer anderen Form führen sollen und wenn ja, welche Führung dabei herauskommt, ob der Strukturwandel begrenzt werden soll, ob wir die Internetentwicklung begrenzen, die Digitalisierung eingrenzen wollen und ähnliches mehr. Wenn man derartige Dinge ins Auge fasst, dann muss man sie ja wirklich klar benennen und dann auch begründen.
Macht es aber Sinn, die Debatte zu führen, um der Debatte willen?
Ich glaube, das ist im Moment im Wesentlichen politisches Geräusch, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Da steckt aus meiner Sicht, wenn ich das historisch einordnen soll, keine wirkliche ernsthafte alternative Debatte um die zukünftige Wirtschaftspolitik drin.